Guten Morgen, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Es begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Böhler. Die evangelische Kirche feiert heute den Buß- und Bettag. An diesem Tag sind wir Christen in ganz besonderer Weise eingeladen, nach innen zu schauen, nach innen zu hören und dabei Gott vielleicht wieder ein Stückchen näher zu kommen. In der Hektik des Alltages ist es gut, wenn wir dabei Hilfestellungen bekommen. Und das möchte unser Gast heute tun. Seit dem Buß- und Bettag 2002 ist er regelmäßig im November unser Gast. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon in Wuppertal den evangelischen Theologen Pfarrer Burkhard Weber. Ich grüße Sie herzlich, Pfarrer Weber.
Grüße Gott. Guten Morgen, Frau Böhler. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, Pfarrer Weber, liebe Zuhörer, hält uns heute einen Impulsvortrag, in dem er der Frage nachgeht, auf Gott hören, aber wie? Doch zunächst, Pfarrer Weber, die Frage, wie begeht die evangelische Kirche heute diesen hohen Feiertag?
Der Buß- und Bettag ist leider auch in der evangelischen Öffentlichkeit fast von der Bildfläche verschwunden. Er ist ein staatlicher Feiertag, zurzeit nur noch in Sachsen. Er wurde gestrichen zugunsten der Pflegeversicherung, sodass also heute an vielen Stellen der Tag ganz normal läuft. Aber in vielen Gemeinden, auch bei uns hier in Wuppertal, in vielen Kirchengemeinden sind heute Abend um 18 oder 19 Uhr Buß- und Bettagsgottesdienste zum Hören auf Gott, zur Umkehr, zum Nachdenken, zur Besinnung und zur Neuorientierung. Ich glaube, dass wir dann unser Leben gut gestalten können, wenn es aus dem Hören auf Gott kommt und wenn wir immer wieder neu zu ihm umkehren.
Mhm. Lassen Sie uns den Namen und die Bedeutung des Buß- und Bettages besprechen. Was versteht die evangelische Kirche unter Buße tun, gerade heute am Buß- und Bettag, Pfarrer Weber?
Buß- und Bettage gab es eigentlich schon in der Bibel, auch wenn sie nicht so genannt wurden. In der evangelischen Tradition hat man gesagt, dass unser Leben eigentlich, und ich glaube, das ist nicht nur evangelisch, sondern das ist gemeinchristlich, eine ständige Umkehr und Buße sein soll zu Gott. Wir brauchen die tägliche Umkehr und Buße, wir brauchen die Beichte, wir brauchen die Erneuerung täglich und immer wieder. Aber es ist doch gut, an bestimmten Stellen im Kirchenjahr sich besonders der Stille und der Umkehr zu widmen. Und deswegen wurde schon im 19. Jahrhundert der Buß- und Bettag eingerichtet, der aber dann eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein richtiger Feiertag wurde und wie gesagt heute leider so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist.
Mhm. Sie selbst, Pfarrer Weber, kommen ja aus einer evangelischen Theologenfamilie, sind also christlich aufgewachsen. Heute sind Sie verheiratet auch mit einer Theologin. Sie haben eine Tochter, die schon Abitur gemacht hat. Also Sie leben ja in einer Familie. Wie begehen Sie oder begehen evangelische Mitchristen auch den Buß- und Bettag in der Familie? Wenn ja, wie?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass selbst in einer evangelischen Theologenfamilie wie bei uns leider, ich kann nur sagen leider, etwas geschwunden ist, was früher üblich war. Natürlich denken wir im Gebet, in der gemeinsamen Andacht, beim Bibellesen daran, aber eigentlich reduziert es sich darauf, dass wir heute Abend in den Gottesdienst gehen. Die meisten, die von dem Buß- und Bettag noch etwas übrig behalten haben, gehen heute Abend in den Gottesdienst. Und an dem Tag heute muss ich mir vergegenwärtigen, dass in meinem Tagwerk, was ich heute auch ganz normal tue, ich mir doch immer wieder mal eine Zeit der Stille nehme und daran denke, mein Leben auf Gott hin auszurichten.
Mhm. Nun sind Sie ja auch der Leiter der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu dieser Evangelistenschule. Was dürfen wir darunter verstehen? Was ist das?
Es ist ein theologisches Seminar, es ist eine Bibelschule. Dort werden junge Menschen ausgebildet für den Verkündigungsdienst in der Kirche, in der Jugendarbeit und in der Gemeindearbeit. Sie leben hier zusammen, eigentlich wie in einem theologischen Seminar. Sie studieren miteinander theologische Fächer. Sie teilen das Leben. Wir beginnen morgens mit einer Morgenandacht, haben wir heute Morgen auch getan. Es ist ein Mittagsgebet, es ist ein Abendandacht und zwischendurch findet eben der theologische Unterricht statt. Lernen und Leben sind aufeinander bezogen.
Mhm.
Und heute Abend zum Beispiel ist es so, wir haben normalerweise immer am Mittwochabend einen Gottesdienst bei uns im Haus. Und wir haben uns heute Abend entschieden, nicht bei uns im Haus zu bleiben, sondern runterzugehen in die Stadt und in einer der Kirchen am Buß- und Betagsgottesdienst teilzunehmen, um einfach deutlich zu machen, dass wir mit der Gemeinde zusammengehören und auch um einfach ein Stück Ermutigung zu geben, den wahrscheinlich doch nicht sehr vielen Christen, die sich dort heute Abend versammeln.
Nun haben Sie eben schon mal gesagt auch oder angedeutet, dass Sie als evangelischer Christ und als evangelischer Pfarrer auch die Beichte kennen. Nun, bei uns in der katholischen Kirche gehört die Beichte zu den Sakramenten. Wie wird die Beichte von Ihnen als evangelischer Theologe verstanden und auch gelebt?
Sie wird von mir so verstanden, wie ich es glaube, dass wir es als Christen insgesamt aus der Bibel lesen können. Wir brauchen Vergebung. Und Gott ist derjenige, der uns vergibt. Er hat uns vergeben und vergibt uns, dadurch, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und dieses, das dürfen wir uns untereinander zusagen und zusprechen. Es ist gut, sein Herz auszuschütten vor Gott im Gebet. Es ist auch gut, einem anderen Menschen gegenüber sein Herz auszuschütten. Und dann dürfen wir, so verstehe ich es und ich glaube, da gibt es auch keinen Streit darüber, im Auftrag Gottes einander die Vergebung der Sünden zusprechen. Ich praktiziere das selber, ich gehe zur Beichte und ich nehme anderen die Beichte ab. Der Unterschied ist vielleicht ein bisschen, ob man das Recht zur Lossprechung bindet an das Weihesakrament, wie das die katholische Kirche tut, was ich auch verstehen kann, oder ob man sagt, das ist eine Aufgabe, die der Gemeinde insgesamt gegeben ist. Mhm. Aber ich finde, dass man darüber nicht so groß streiten sollte. Entscheidend ist für mich der Punkt, dass Gott uns vergibt und dass es auch wirklich gut ist, wenn diese Vergebung durch einen anderen Menschen im Auftrag Gottes und unter der Regie des Heiligen Geistes und in seinem Auftrag uns persönlich zugesprochen wird. Auch mit der Lossprechung, mit der Segnung, mit der Vergebung, mit dem Kreuzeszeichen und mit allem, was dazugehört. Das ist ganz in meinem Glauben auch enthalten.
Und haben Sie auch gespürt, dass es Sie ein Stück weit befreit, wenn Sie mit jemandem über Ihre Verfehlungen sozusagen gesprochen haben oder eben gebeichtet haben?
Das kann ich wirklich sagen. Beichten befreit.
Und das aus dem Wort eines evangelischen Theologen. Schön. Ja, gut, soweit die Begriffserklärung, die jetzt zum Verstehen auch des Buß- und Bettages beitragen sollte. Jetzt hören wir einen Impulsvortrag von Ihnen, Pfarrer Burkhard Weber, den Sie mit einer Frage überschrieben haben, die da lautet: Auf Gott hören, wie geht das? Seien Sie, liebe Zuhörer, nun gespannt auf die praktischen Tipps von Pfarrer Burkhard, die Sie ermutigen werden, entweder weiterzugehen auf Ihrem bisherigen Weg oder die Richtung zu ändern oder es vielleicht völlig umzukehren. Ja, beginnen wird der Vortrag mit einem Bibelzitat aus Jesaja 50, Vers 4 und 5.
Dort lesen wir: Gott, der Herr, gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Soweit aus Jesaja 50, die Verse 4 und 5. In diesen Versen aus dem zweiten Teil des Buches Jesaja begegnet uns ein hörender, ein gut redender und ein richtig handelnder Mensch. So jemand möchten wir selbst sein, hinhören, gut reden, hilfreich reden und glaubwürdig handeln. Es ist gut, wenn wir uns selbst in diesem Text wiederfinden. Aber das ist vielleicht erst die letzte Stufe, dass wir sagen, wir sind das selbst, von dem da die Rede ist. Ich zum Beispiel kann von mir nicht immer nur sagen, dass mich das Wort Gottes am Morgen aufweckt. Manchmal wecken mich morgens die Sorgen auf. Manchmal weckt mich der Wecker auf. Und ich bin nicht so, dass von vornherein immer Gottes Wort in meinem Leben ist. Ich muss auch zugeben an diesem Buß- und Bettag, dass ich oft ungehorsam bin. Deswegen brauche ich ja auch die Vergebung, die Buße und die Beichte. Und ich bin nicht so wie der, von dem hier die Rede ist. Darum ist die Frage, von wem ist denn überhaupt die Rede? Wer ist denn eigentlich gemeint? Dieser Gottesknecht, von dem im Buch Jesaja die Rede ist, ist eine geheimnisvolle Gestalt. Eigentlich muss man mehrere Stationen durchgehen, um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Wir fangen an bei Jesaja selbst, diesem Propheten. Oder vielleicht bei dem sogenannten zweiten Jesaja, von dem hier in Jesaja 40 folgende die Rede ist. Eine unbekannte, glaubwürdige Gestalt, fremd für uns, fern, aber wir sind es jedenfalls noch nicht gleich. Dann gibt es einige, die sagen, in diesem Text, den ich vorgelesen habe, ist vielleicht die Rede von dem Propheten Jeremia, also nicht Jesaja, sondern Jeremia. Jeremia war ein Mann, der von Gott beauftragt wurde, sein Wort weiterzugeben und der immer hin und her gerissen war. Manchmal fühlte er sich Gott nahe, manchmal fühlte er sich von Gott im Stich gelassen. Dann sollte er das Wort Gottes weitersagen und dann scheiterte er an sich selbst. Und doch wurde er von Gott immer wieder beauftragt. Und er war ein hörender Mensch, er war ein redender Mensch. Gott hat zu ihm gesagt, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und dann konnte er doch mit Zittern und Zagen, aber doch immer wieder als Zeuge Gottes unterwegs sein. Wieder andere sagen, hier ist gar nicht die Rede von einer einzelnen Gestalt, sondern hier ist das ganze Volk Israel eigentlich gemeint, dem Gott sein Wort anvertraut hat und das schweres Leid getragen hat, das durch seine Geschichte hindurch uns allen das Evangelium bringt. So könnte man sagen, sind wir etwas unsicher, von wem da die Rede ist. Wenn es heißt, Gott gab mir die Zunge eines Jüngers, damit ich verstehe, die Müden zu stärken durch ein aufmunterndes Wort. Jeden Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich auf ihn höre wie ein Jünger. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, ich aber wehrte mich nicht und wich nicht zurück. Nun gibt es aber eine Geschichte im Neuen Testament, die können wir nachlesen in der Apostelgeschichte. Da sitzt ein Mann auf einem Wagen und er kommt von Jerusalem und er liest genau diese Texte. In ihm kommt die Frage auf, von wem ist hier die Rede? Redet dieser, der Prophet das von sich selbst oder von einem anderen? Also redet er es über Jesaja, über Jeremia, über Israel oder über ganz jemand anders? Und dann kommt der Philippus und bezeugt diesen Kämmerer auf dem Wagen, dass es sich um Jesus Christus handelt. Dass in geheimnisvoller Weise hier eine Prophetie vorhanden ist, die sich auf Jesus Christus hin deutet. Das macht den Kämmerer froh, er lässt sich taufen und er kommt zum Glauben an Christus. Und so versteht die christliche Kirche diesen Text, der hier angesprochen ist in Jesaja 50. Das ist in Wirklichkeit eine Verheißung auf Christus. Christus ist derjenige, der für uns gehört hat, der für uns geredet hat, der für uns eingetreten ist und eintritt und der sich im Tod für uns hingegeben hat. In dem schönen Jesusbuch, das Benedikt der 16. herausgegeben hat, finden wir genau diese Deutung, der ich auch zustimme und die auch in der Theologie eigentlich unstrittig ist. Da heißt es, dass sich Jesus mit dem leidenden und sterbenden Gottesknecht identifiziert, den der Prophet in diesem Text in Jesaja 50 vorhersieht. Wir können also, wenn wir glaubwürdig reden wollen, wenn wir glaubwürdig hören wollen und wenn wir glaubwürdig handeln wollen, nicht vorbei an Christus, der für uns gekreuzigt, gestorben und auferstanden ist. Das Ganze ist also auch ein Hinweis auf die Passion. Ich möchte Ihnen jetzt noch einige praktische Hinweise geben, wie wir auf Gott hören können. Immer unter der Voraussetzung, dass wir einen haben, der für uns ist, einen haben, der uns vergibt, einen haben, der sich auf unsere Seite stellt, einen haben, der das leistet, was wir nicht leisten können, einen haben, der uns gerecht spricht vor Gott und das ist Christus. Die Texte aus Jesaja 50, die vom leidenden und sterbenden Gottesknecht sprechen, sollen uns darauf verweisen, dass wir in Christus alles haben, was wir brauchen. Vergebung der Sünden, Gerechtigkeit, Erlösung, all dies. Und wenn Christus für uns gehört hat, geredet hat und gehandelt hat und wir im Glauben an ihn leben, dann können auch wir versuchen, solche Menschen zu werden, hörende, gut handelnde, gut redende Menschen, in dem Wissen, dass wir immer hinter Christus zurückbleiben. Aber das muss uns nicht bedrücken, denn es gibt ja die Vergebung, sodass wir nicht einem Ideal hinterherrennen müssen und trotzdem uns bemühen, als Christen so zu leben, dass es Gottes Willen entspricht. Ein paar praktische Hinweise auch aus meinem persönlichen Leben möchte ich Ihnen noch geben, die uns vielleicht helfen können, auf Gottes Wort zu hören. Denn das Hören auf Gottes Wort ist die Quelle für die Umkehr, für die Erneuerung, für die Beichte, für ein neues Leben. Der erste Punkt, den ich nennen möchte, ist, manchmal muss man warten. Es ist nicht so, dass Gottes Wort ein Selbstbedienungsladen ist und wir sofort immer die Erfüllung bekommen für alle unsere Anliegen. Der Psalmbeter sagt einmal im Psalm 130, ich wartete auf den Herrn. Meine Seele wartet und ich hoffe auf ihn. Ich möchte Ihnen also allen Mut machen, auch einmal Geduld zu haben und es auszuhalten, wenn wir auf Gottes Wort warten müssen und es nicht gleich handhabbar zur Verfügung haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, im Warten kann man aber auch vereinsamen und traurig werden und dunkle Gedanken bekommen. Und darum ist es wichtig, zweitens, dass wir gemeinsam hören, mit anderen Christen zusammen, dass wir nicht mit unseren Fragen und Zweifeln, aber auch mit unserer Freude alleine bleiben, sondern in die Gemeinschaft anderer Christen gehen. Darum finde ich, ist es gut, wenn wir in den Gottesdienst gehen, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir das Evangelium zugesprochen bekommen und uns durch andere korrigieren lassen. Das Dritte, was wichtig ist, dass wir immer noch einmal genau hinhören. Auch die Bibelgeschichten, die wir so oft gehört haben, dass wir sie noch einmal neu zur Kenntnis nehmen, noch einmal versuchen zu verstehen, was es dies jetzt heute für uns bedeutet. Darum brauchen wir die Auslegung des Wortes Gottes durch Menschen, die dies gelernt haben, die von der Theologie her, von der Kirche her zugerüstet sind, dass sie uns die Bibeltexte erklären. Natürlich können wir auch die Bibel lesen, so wie wir es selber verstehen. Aber wir brauchen auch manchmal noch einen Hinweis, wie ein Bibeltext zu verstehen ist. Das vierte ist, dass wir antworten auf Gottes Wort. Die Antwort ist in erster Linie das Gebet. Dass wir ihm antworten, wenn er uns angeredet hat. Ich persönlich denke manchmal, wir sollten das Gebet nicht so kompliziert machen, sondern uns der Gebetsrufe der Bibel bedienen. Kyrie eleison, Halleluja, Hosianna, Herr, erbarme dich, Herr, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Herr, vergib mir. Diese kurzen Gebetsrufe sind eigentlich der Start für das längere Gebet. Und das Fünfte, was wichtig ist, dass wir anderen Menschen das Evangelium bezeugen, dass wir es neu sagen, so wie uns der Schnabel gewachsen ist, mit unserer Sprache. Und dass wir anderen Menschen erzählen, was wir im Glauben erfahren haben, welche Erfahrungen wir mit Gott gemacht haben, wie er uns gestärkt hat, wie er uns geholfen hat, wie er uns geheilt hat vielleicht, oder wie er uns geholfen hat, mit einem Leiden, von dem wir nicht geheilt wurden, weiterzuleben. Dass wir nicht nur Erfolgsgeschichten erzählen, sondern Bewahrungsgeschichten von Gott, der bei uns geblieben ist, auch in der Tiefe der Anfechtung. Also anderen Menschen das Wort Gottes bezeugen. Und dann wie dieser Gottesknecht aus Jesaja 50, dass wir nicht nur hören und reden, sondern zu handelnden, glaubwürdigen Menschen werden. So wie es hier auch heißt, ich war nicht ungehorsam. Ich wehrte mich nicht, ich wich nicht zurück, sondern ich lebe im Glauben an Christus und versuche, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Ich finde, das sind einige praktische Hinweise, die uns helfen, auf Gott zu hören. Manchmal muss man warten. Es ist wichtig, gemeinsam zu hören. Es ist wichtig, genau hinzuhören und den Text noch einmal neu zu verstehen. Es ist wichtig, zu antworten im Gebet. Es ist wichtig, dass wir anderen Menschen das Evangelium bezeugen. Und es ist wichtig, dass wir im Glauben an Christus unser Tagwerk so gestalten, dass Gott seine Freude daran hat und dass wir mit unserem ganzen Hören, Schweigen, Glauben, Zweifeln Gott die Ehre geben.
Dankeschön, Pfarrer Burkhardt. Das war der evangelische Theologe Pfarrer Burkhardt Weber aus Wuppertal. Pfarrer Weber, was Sie sicherlich auch kennen aus der seelsorgerlichen Begleitung, das ist die Frage von Menschen. Ja, Pfarrer Weber, was ich da jetzt höre, ist das jetzt Gottes Stimme? Ist es meine Stimme? Oder was will Gott damit bezwecken, dass dies und jenes einfach in meinem Leben vorgefallen ist oder mich auch bewegt? Was sagen Sie diesen Menschen?
Ich finde wichtig, dass wir als Menschen, als Christen genau diese Fragen stellen und darüber im Gespräch sind. Diese Frage, die Sie gestellt haben, kann einen in tiefe Not führen. Und der wichtigste Rat ist, geh zu einem anderen Christen, rede mit ihm, schütte ihm dein Herz aus, redet zunächst einmal darüber, tut es im Angesicht Gottes und vielleicht können wir füreinander beten, einander auch einen praktischen Lebenshinweis einmal geben. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wir mit unserem Glauben und mit unseren Zweifeln und auch mit solchen Fragen, wie Sie sie gestellt haben, nicht alleine bleiben, sondern die Gemeinschaft anderer suchen. Und neben dem persönlichen Gespräch, wie ich finde, ist der öffentliche Gottesdienst, in dem wir das Sakrament empfangen, in dem wir das Wort Gottes hören, in dem uns der Segen Gottes zugesprochen wird, in dem wir Neuausrichtung bekommen, eigentlich ein wichtiger Punkt, der uns hilft, dass wir uns in der Gemeinschaft anderer verstehen können. Mhm.
Nun ist das Thema unserer heutigen Sendung zum Buß- und Bettag hier bei Radio Horeb ja auf Gott hören. Wie geht das? Doch wenn ich jetzt auf Gott höre, Pfarrer Weber, welche Konsequenz hat denn das für mein Leben? Weil es könnte ja dann bei dem einen oder anderen auch Ängste entstehen. Naja, will Gott, dass ich dies und jenes mache? Ich spüre vielleicht schon das und das, was ich tue, ist nicht so ganz richtig. Doch was ist, wenn Gott jetzt wirklich zu mir spricht?
Leider ist es so, muss ich bei mir auch zugeben, dass ich manchmal genau ahne, was Gott von mir will. Und dann geht es in das eine Ohr rein und zum anderen Ohr raus. Und dann schalte ich auf Durchzug. Das ist eine große Gefährdung bei uns Menschen. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Das ist ja übrigens auch der Grund, weshalb es besondere Gottesdienste gibt oder weshalb wir zum Beispiel diesen Buß- und Bettag feiern, weil wir uns nochmal daran erinnern wollen, auf Gott zu hören. Wir brauchen diese Ermahnung, wir brauchen diese Ermunterung. Und wenn Gott zu mir spricht, dann will ich hinhören und fragen, wie ich mein Leben in seinem Willen gestalten kann. Vielleicht muss ich mal etwas lassen. Vielleicht muss ich einen Lieblingsgedanken fallen lassen. Vielleicht muss ich irgendetwas tun, irgendwo hingehen und jemandem helfen. Vielleicht muss ich mein Leben in Kleinigkeiten ändern. Das sind übrigens immer nur die kleinen Schritte, die wir ändern können in unserem Leben. Und noch einmal neu mich entschließen, nicht auf mich selbst zu vertrauen, sondern auf Gott zu vertrauen. Oder auch ganz praktische Dinge, dass ich mich entschließe, einem Menschen, mit dem ich meine Schwierigkeiten habe und an dem ich den ich lieber schneide und an dem ich vorbeigehe, vielleicht einmal über den Gartenzaun hinüber die Hand zu geben und zu sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Mhm. Oder dass ich jemandem etwas Gutes tue und ihm damit zeige, dass er mir wichtig und dass er mir wert ist. Mhm. Manchmal sind es mehr die kleinen Dinge des Alltags, die von Bedeutung sind.
Ich möchte jetzt noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, Pfarrer Weber, nämlich viele Menschen haben ein wenig Angst davor, auf Gott wirklich zu hören. Doch wir haben doch einen liebenden Gott. Den haben Sie doch sicherlich auch schon erfahren, wenn Sie auf Gott gehört haben, oder?
Ich glaube, wenn Gott zu uns redet, dann redet er wirklich als der liebende und barmherzige Gott. Und das Entscheidende ist, dass wir seine Güte jeden Morgen neu ist und dass er uns gnädig ansieht. Manche Menschen haben ein dunkles Gottesbild im Kopf. Sie denken an einen strafenden, richtenden Gott, der keine Liebe kennt. Das ist nicht der Gott der Bibel. Jetzt bleibt natürlich die Frage, dass im Evangelium ja immer noch Sätze stehen, die uns zur Umkehr rufen, die auch manchmal gar nicht so bequem sind, die uns manchmal auch einen Schrecken einjagen geradezu. Und ich sehe es so, dass Gott, wenn er uns etwas Kritisches sagt und wenn er uns auch mal im Bild gesprochen ans Schienenbein treten muss, dass er das nicht macht, um uns zu verletzen, sondern dass er das aus Liebe tut, um uns zu korrigieren, um uns auf den richtigen Weg zurückzuführen. Und nicht um uns sozusagen einen reinzuwürgen und uns fertig zu machen. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, wenn Gott überhaupt nicht mehr spricht. Die Propheten des Alten Testaments sagen das einmal als die größte Gottesfinsternis, dass er gar nicht mehr redet. Wenn er zu uns redet und uns korrigiert, ist uns das vielleicht manchmal nicht angenehm, aber es ist Zeichen seiner Liebe.
Nun haben wir aber jeder in uns ja auch innere Stimmen in sich, innere Stimmen, die manchmal ein wenig kritisch mit uns sind, innere Stimmen, die uns in eine Richtung lenken, wo Gott uns vielleicht gar nicht hinhaben will. Geben Sie uns doch noch so einen Tipp, wie wir die innere Stimme unterscheiden können, ja, von Gottes Stimme.
Es gibt innere Stimmen, auf die man hören muss, weil sie einfach da sind. Man kann sie nicht einfach wegdrücken. Und ich denke mir, dass es wichtig ist, im Hören auf Gottes Wort, im Lesen der Bibel, im Gespräch mit anderen Menschen zu unterscheiden, ob das eine Stimme ist, die uns eher von Gott wegbringen will. Das gibt es nämlich auch. Das ist die Stimme des Bösen. Das ist die Stimme, die eigentlich sagt, du brauchst gar keinen Gott, du kannst dein Leben alleine meistern. Oder ob es eine Stimme ist, die einfach aus unserer Psyche kommt, die mit unserer alltäglichen Befindlichkeit zu tun hat. Manchmal sind wir eben traurig und manchmal sind wir fröhlich. Das muss man nicht überinterpretieren. Oder ob es die Stimme des Gewissens ist, die von Gott herkommt und wir selber spüren, dass wir etwas tun sollen oder etwas lassen sollen. Es ist sehr schwer, mit den inneren Stimmen umzugehen. Am wichtigsten finde ich, dass wir mit dem nicht alleine bleiben. Und besonders ein Mensch, der in Schwierigkeiten steckt und der vielleicht denkt, ich komme mit dem, was in mir ist, mit dem ganzen Aufruhr meiner Gefühle gar nicht recht klar, dem würde ich raten, suchen Sie das Gespräch mit einem erfahrenen Christen, mit einem vernünftigen Menschen, tauschen Sie sich aus, öffnen Sie sich und das gemeinsame Prüfen des Wortes Gottes und das gemeinsame Gebet ist kein Patentrezept, dass 1 fix 3 so funktioniert, aber doch ein guter Weg, dass wir unterscheiden können, was jetzt nur aus unserer eigenen Seele kommt und uns manchmal von Gott wegtreibt oder was uns zu ihm hinführen kann.
Und Sie haben es immer wieder gesagt, auch mit anderen Menschen reden. Und das möchten wir jetzt. Wir möchten mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, jetzt ins Gespräch kommen, auf Gott hören. Aber wie? Das ist unser Thema heute zum Buß- und Bettag. Welche Erfahrungen haben Sie im Hören auf Gott gemacht, liebe Zuhörer? Was hat Ihnen geholfen zu hören? Und was hindert Sie, auf Gottes Stimme zu hören? Oder vielleicht auch, was hat Sie bisher gehindert? Was bedeutet es für Sie, auf Gott zu hören? Was meinen Sie? Wo bleibt da die eigene Meinung und auch der eigene Wille? Und wie ist Ihnen der Übergang gelungen, ja, Gottes Willen wirklich von Herzen auch zu Ihrem Willen zu machen? Ja, das sind jetzt viele Impulsfragen, zu denen wir Sie einladen. Pfarrer Weber, diese Frage gebe ich doch auch gleich mal an Sie weiter. Wo bleibt der eigene Wille, wenn ich auf Gott höre?
Der eigene Wille ist wichtig. Meine eigenen Gefühle sind wichtig, meine eigene Geschichte ist wichtig. Ich darf mich selber ernst nehmen. Und der christliche Glaube versteht es auch nicht so, dass Gott von oben her sozusagen uns wie Puppen tanzen lässt und unseren eigenen Willen ausschaltet oder unsere eigene Kreativität ausschaltet. Sondern in der Hingabe an Gott, in der Hingabe im Glauben an ihn, glaube ich, dass er auch meinen Willen mitbestimmt und meine Lebensführung mitbestimmt und dass ich immer auch fragen darf, nicht nur, was ist der Wille Gottes, sondern wo kann ich in meinem Umfeld, in meiner täglichen Lebenserfahrung merken, dass Gott in mein Leben hineinspricht und ich aus dem, was sich ergibt, einfach das Notwendige erkennen. Das erfordert ein hohes Maß an Prüfen, ein hohes Maß an Gesprächsbereitschaft, Und es ist ganz anders, als wir es in manchen Religionen haben, wo man den Eindruck hat, dass der Mensch ein willenloses Wesen ist, das hin und her gestoßen wird. Nein, Gott benutzt unsere Gedanken, unsere Geschöpflichkeit, unsere Kreativität. Und die Frage ist nur, ob wir uns nach ihm ausrichten, ob wir darauf vertrauen, dass er es gut mit uns meint, oder ob wir denken, dass wir unser Leben mit unseren eigenen Gedanken gestalten könnten und Gott sozusagen einen guten Mann sein lassen und uns nicht weiter um ihn scheren.
Dankeschön, Pfarrer Weber, bis hierhin. Auf Gott hören, aber wie? Die erste Hörerin möchte sich einbringen, sie ist aus München. Ich begrüße Frau Breu, grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Also vielen Dank für diesen schönen Beitrag zum Buß- und Betag. Ich wollte nur noch dazu sagen, diese Unterscheidung von den Stimmen, von den inneren Stimmen, die ist wirklich schwierig. Und ich habe lange, lange gekämpft mit dem Unterscheiden, was ist Gottes Stimme, was will ich und was tut mir gut, was tut meiner Seele gut, was ist nun richtig, was ist falsch. Aber da hat mir immer geholfen, wenn ich als Richtschnur geprüft habe, bringt mich das, was ich jetzt tue, näher zu Gott? Vertieft es meine Beziehung zu Gott oder nicht? Und da, muss ich sagen, habe ich gelernt, viele Dinge zu lassen, die mir zwar gut täten oder wo ich meine, das müsste jetzt so sein, nein, das bringt mich weg von Gott. Also kann es nicht die Gottesstimme gewesen sein. So ungefähr wollte ich das jetzt noch dazu beitragen. Also mir war das eine große Hilfe. Und dann auch das Wort Gottes. Stimmt es überein mit dem Wort Gottes? Ist das nun mein Wille oder Gottes Wille? Mhm.
Und wenn Sie sagen, stimmt es überein mit dem Wort Gottes, das heißt auch, dass Sie für sich beschlossen haben, auch die Bibel näher kennenzulernen.
Ja, natürlich. Und dazu braucht man auch Menschen, die sich auskennen. Das ist ganz wichtig.
Und die einem auf diesem Weg begleiten.
Ja, die einen begleiten auf dem Weg und auch korrigieren. Und da muss man auch halt Korrekturen annehmen, die einem nicht schmecken. Und das ist manchmal furchtbar hart. Da muss man sich selbst oft sehr, sehr zurücknehmen und einfach gehorchen. Also da hat mir manchmal so das Wort Gottes so zugesprochen in diesen Losungsheftchen, die es da gibt für jeden Tag.
Ja.
Wenn man die ernst nimmt, also die passen ja manchmal wie die Faust aufs Auge, also auf Deutsch gesagt, ja.
Frau Breu, ich bin sehr dankbar für das, was Sie gesagt haben. Ich kann das nur unterstreichen. Bringt mich das, was ich tue, wirklich weiter im Verhältnis zu Gott?
Ja, vertieft es meinen Glauben oder nicht?
Und dann eben, dass ich es nicht nur tue, so nach Gutdünken, was ich gerade denke, sondern dass ich eine Richtschnur habe, an die ich mich halte. Das ist die Bibel, in der ich lese.
Ja.
Und wie ich vorhin sagte, dass ich sie möglichst auch mit anderen zusammenlese, damit ich nicht eigenbrötlerisch wäre, damit ich nicht sektiererisch werde, damit ich nicht fanatisch werde.
Ja, ja.
Und gemeinsam mit anderen, wie Sie sagen, prüfen, was der Wille Gottes ist, und dann eben tatsächlich das Gespräch suchen.
Ja.
Sie haben recht, ich unterstütze das sehr, was Sie sagen, dass es kolossal schwer ist, diese Stimmen zu unterscheiden.
Mhm.
Es ist aber auch etwas Schönes, weil es uns in die Gemeinschaft anderer Christen stellt.
Mhm.
Und wir glauben ja auch, dass Gott durch seinen Heiligen Geist unser Gespräch segnet und uns dann, ohne dass wir eine Technik dafür entwickeln können, irgendwie auch dann zu einer Erkenntnis kommen, das ist es, was ich jetzt tun sollte oder das ist das, was ich lassen sollte.
Und einfach auch dann vertrauen. Herr, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was daraus wird. Ich tue das jetzt einfach, weil ich dir glaube, dass du es gut meinst.
Ja, das gefällt mir auch sehr gut. Sie haben ja vorhin das Stichwort Gehorchen genannt.
Ja.
Gehorchen und Vertrauen gehören zusammen.
Ja, das gehört unbedingt zusammen. Und das ist die Schwierigkeit, weil das manchmal ungeheuer wehtut.
Ja.
Wenn ich jetzt gehorchen muss, oder wie mir mal Gott im Stillen gesagt hat, wo ich verzweifelt war, was tue ich denn jetzt? Wie soll ich mich jetzt verhalten? Dann kam mir die innere Stimme, lerne du erst mal schweigen und zuhören.
Ja.
Und das habe ich Gott sei Dank durchgehalten. Und das hat mich so viel weitergebracht.
Mhm.
Ganz, ganz viel weitergebracht. Im Glauben und auch im Tun des Glaubens.
Deswegen habe ich auch gesagt, manchmal muss man warten und das ist ja dann keine Haltung, keine Egalhaltung, sondern eine erwartungsvolle Reden, warten und dann sagen, Herr, ich glaube dir, dass du es gut mit mir meinst, auch wenn ich es im Moment nicht sehe.
Ja.
Es gibt ein Lied, das Sie vielleicht als Hörerinnen und Hörer nicht kennen, das mir aber noch gut bekannt ist von früher. Da heißt es, wenn ich einmal nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht.
So nimm mir meine Hände, ja natürlich.
Genau, so nimm mir meine Hände. Genau.
Wunderbar, wunderbar, ja. Ja, also dieses Durchhalten und einfach glauben, Gott, wenn du mir das sagst, dann glaube ich, dass das richtig ist. Und dann tue ich das. Und dann wird es spannend.
Ja, genau.
Dann wird es spannend. Jetzt bin ich aber neugierig, was da rauskommt dabei.
Ja, spannend. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Gott stellt uns manchmal in Spannungen hinein. Das gehört zu unserem Glauben und Leben dazu.
Hm.
Das ist die Spannung, dass wir noch im Glauben leben, aber noch nicht im Schauen.
Richtig.
Dass wir noch Sünder sind und gleichzeitig von Gott Geliebte und Gerechtfertigte.
Hm.
Dass wir noch auf dieser Erde leben, aber gleichzeitig wir wissen, dass unsere Heimat im Himmel ist. Und diese Spannung zu gestalten, das ist unsere Aufgabe als Christen, die wir miteinander praktizieren sollten.
Ja, ja. Aber es gehört viel, viel Vertrauen dazu.
Ja.
Vertrauen auf die Liebe Gottes, ja.
Ja.
Vielen Dank für Ihren Anruf, für Ihr Zeugnis, auch für diese wichtigen Impulse.
Ja, gerne.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören,
Frau Boy.
Auf Wiederhören.
Ja, nun gehen wir nach Hessen, nach Braunfels. Dort ist Frau Hohmann am Apparat.
Grüß Gott. Ich bedanke mich auch. Ich habe nur ganz wenige Worte von diesem Vortrag gehört. Ich war also gerade dabei, eine Überprüfung zu machen meines geistlichen Weges und dachte, ach, muss doch mal schnell Radio Horeb reinhören, was da jetzt ist. Und da war genau das, diese Frage, was ist der Wille Gottes für mich und für mein Leben? Immer wieder neu, ist ja jeden Tag letztlich neu. Und ich habe dazu eine ganz konkrete Frage. Und zwar der Wille Gottes in den Träumen. Ja, also im Traum kommt ja ganz viel auch, was von Gott her sein könnte oder eben auch nicht. Wie kann ich das erkennen?
Ja, ich kann die Frage gut verstehen, weil ja wir immer danach fragen, wie offenbart sich uns denn Gott? Woher merken wir denn, was er von uns will?
Ja.
Und wenn man das versucht, biblisch zu beantworten, dann merkt man schon, dass in der Bibel auch Gott durchaus einmal Träume benutzt hat, um den Menschen etwas mitzuteilen. Das ist finden wir so in der Bibel. Aber auf der anderen Seite ist das sicherlich nicht das wichtigste Mittel, sondern das wichtigste Mittel ist die Bibel. Das wichtigste Mittel ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Und wir müssten es im Grunde lernen, dass wir nicht nur allein aufgrund von Impulsen, die wir in unserer Psyche haben oder die durch einen Traum uns zuteil werden, dass wir da auf einmal anfangen zu sagen, das ist eine direkte Maßgabe von Gott. Das muss sicherlich auch geprüft werden. Wir träumen ja vieles und unsere Träume kommen ja vielleicht von Gott her, vielleicht kommen sie auch aus unserer Psyche, aus unserem Unterbewusstsein. Und damit wir an der Stelle nicht dumm handeln, gefährlich handeln oder Kurioses tun, was nicht mehr vermittelbar ist, brauchen wir auf jeden Fall die Hilfe von anderen her. Und wenn jemand zu der Gewissheit kommt, aufgrund eines Traums, dass er dieses oder jenes tun sollte und es jetzt wirklich etwas Wichtiges ist, dann wäre mein Rat schon auch mit einem Seelsorger einmal ganz vertrauensvoll da zu sprechen und zu sagen, du, ich habe das geträumt und habe den Eindruck von Gott her, dass ich dies tun sollte. Denkst du, dass das vielleicht so sein könnte, dass wir einfach einen Ratschlag nehmen und nicht einfach nur allein an Träumen uns orientieren? Das wäre so mein Ratschlag dazu. Also wiederum das Gespräch suchen.
Ja gut, also ich bin da schon im Gespräch, aber diese es zieht sich halt so kontinuierlich ein Faden durch über längere Zeit und ja, der ist einfach zu prüfen.
Ja, genau. Mhm. Das finde ich auch, das Prüfen.
Ja, genau.
Also im Alten Testament finden wir mal eine Stelle, wo man in übertriebener Weise sich auf Träume berufen hat. Und da sagt Gott, wer Träume hat, der erzähle seine Träume. Wer mein Wort hat, der erzähle mein Wort, sagt Gott.
Mhm.
Das war gegen solche, die meinten, sie brauchten das Wort Gottes nicht und brauchten nur sozusagen auf ihre Träume zu achten. Das ist ja nicht das, was Sie sagen.
Nein,
nicht?
Wenn das zum Beispiel jetzt, Entschuldigung, identisch ist mit dem Wort Gottes in der Bibel zum Beispiel.
dann kann das durchaus mal sein, dass Gott auch dieses Mittel benutzt, um uns eine Sache in unserem Willen, in unserer Psyche, in unserem Unterbewusstsein in Erinnerung zu rufen.
Zu verstärken
auch. Ja, genau.
Mhm. Ja. Ja, also gut. So ähnlich sehe ich das auch. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich.
Auf Wiederhören, Frau Hohmann, auf Wiederhören. Nun hat uns ein Anruf erreicht aus dem Auto. Ich begrüße Herrn Berger. Grüße Gott.
Ja, guten Tag. Ich hätte da eine Frage. Also was ich finde, was in der Kirche eigentlich viel zu kurz kommt, ist eigentlich die Tatsache. Also es wird in der Kirche oder allgemein im christlichen Bereich wird zu wenig über das Sprachengebet eigentlich gelehrt oder Vorträge gehalten.
Herr Berger, bevor wir weiter über das Sprachengebet sprechen, lassen wir uns doch bitte erstmal von Pfarrer Weber erklären, was ist denn das Sprachengebet, was steht dazu in der Bibel?
Ja, Herr Berger, Sie sitzen im Auto. Es finde ich ja enorm, dass Sie von dort anrufen. Also das ist ein großes und auch schwieriges Thema, was Sie ansprechen. Das Sprachengebet ist eine, nach der Bibel, eine Gabe, die Gott in seine Gemeinde hineingegeben hat, die im ersten Korintherbrief erwähnt ist und im Römerbrief und an verschiedenen Stellen. Eine besondere Geistesgabe, die uns hilft, Gott zu preisen, Gott zu loben in unterschiedlicher Form und die man als eine der Gaben des Heiligen Geistes betrachten muss. Ich finde es in Ordnung, wenn Sie diese Erfahrung selber gemacht haben, wenn Ihnen das hilft und freue mich mit Ihnen darüber. Ich für meinen Teil denke, bei dem, was wir heute miteinander besprechen, nämlich wie ich auf Gott hören kann, wie ich seine Botschaft wahrnehmen kann, da ist für mich etwas wichtiger das, was er zu uns sagt, als das, wie ich ihm antworte. Und wie er zu mir spricht, das geschieht, ich sag mal, sehr vernünftig, sehr nachvollziehbar. Sozusagen jeder Mensch, der lesen und schreiben kann, der kann es kapieren. Und wenn Sie von dem sprechen, was Sie jetzt gerade meinten, dann kann ich mich mit Ihnen einverstanden erklären, wenn Sie sagen, wie kann ich denn auf Gott antworten? Wie kann ich denn ihm die Ehre geben? Wie kann ich ihn loben und preisen? Und das kann ich tun, in der Weise, wie Sie es eben beschrieben haben. Oder ich kann es tun, etwas einfacher und vielleicht etwas allgemeinverständlicher, indem ich sage, Herr, ich gebe dir die Ehre, indem ich sage, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, indem ich sage, aber lieber Vater, diese kurzen Gebetsrufe der Bibel, die meines Erachtens der Schlüssel für unser gesamtes Gebetsleben sind.
Zum eigenen Punkt möchte ich kommen. Warum ich das Sprachengebet erwähnt habe, ist Folgendes. Ich habe nämlich dann, wenn ich oft im Sprachen bete, da war mein Geist also so erfüllt. Also es, um was es eigentlich geht, wie kann ich Gottes Stimme hören? Ich habe dann nach dem Sprachengebet, wenn ich sehr lange in Sprachen gebetet habe, habe ich dann manchmal Sachen in deutscher Sprache ausgesprochen, was sich fast wie prophetische Rede angehört hat. Ich habe das dann niedergeschrieben.
Ja.
Herr Berger, was ist jetzt die Gefahr dann, dass hier der Einfluss von der Seele kommt? Habe ich es richtig empfangen? Spricht Gott jetzt zu mir? Spricht meine Seele zu mir? Oder spricht der Feind zu mir?
Mhm, da genau. Geht es jetzt um die Unterscheidung der Geister. Pfarrer Weber, was sagen Sie dazu?
Ich freue mich, wenn jemand so etwas berichtet, wie der Herr Berger es gerade gesagt hat, und würde ihm den Tipp geben und allen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, dass sie, ich wiederhole mich, ich glaube, ich habe schon 4 oder 5 Mal heute gesagt, dass wir mit diesen Erfahrungen nicht alleine bleiben, damit wir nicht eigenbrötlerisch werden, damit wir nicht sektiererisch werden, damit wir nicht komische Heilige werden, sondern gesunde Heilige. Und deswegen brauchen wir auch in diesen Fragen unbedingt das Gespräch mit anderen und den Austausch, ob es das Sprachengebet ist, ob es die Träume sind, ob es die inneren Stimmen sind. Wir sind als Menschen Wackelkandidaten, auch des Glaubens. Und wir sind nicht immer ganz sicher, ob das, was in uns sich rührt, ob das von Gott kommt oder von woanders. Und darum sind wir als Christen zusammengestellt. Deswegen bekennen wir gemeinsam den Glauben. Deswegen gehe ich in die Messe oder in den Gottesdienst. Deswegen gehe ich in den Bibelkreis. Und dann über der geöffneten Bibel teile ich anderen meine Erfahrung mit und bin bereit, auch vielleicht eine Korrektur anzunehmen. Wenn jemand sagt, du, das, pass auf, hier kommt nur deine innere Psyche, die aber noch nicht notwendigerweise das Reden Gottes ist. Und so würde ich mich freuen über alle diese Erfahrungen, die es gibt, aber sie einbinden in das Gespräch mit vertrauensvollen Christen.
So, Sie haben noch eine Frage, Herr Berger.
Letzte Frage wäre, wie der Herr Pfarrer das so empfindet, ob Gott diese Möglichkeit manchmal benutzen kann und will, so über einen Menschen wie durch mich jetzt so zu sprechen. Also was ich gerade geschildert habe. ob es nicht nur ein Fantasiegebilde ist, weil ich empfinde das wirklich, was ich ausspreche, das ist so unglaublich dann aus meinem Herzen, aus meiner Seele raus, aus meinem Geist raus, dass ich mich frage, kann Gottes Wille es sein, dass er durch sowas zu mir sprechen möchte? Kann es sein?
Ja. Also die Frage kann ich auch gut verstehen und finde gut, dass Sie sie stellen. Meine Antwort lautet prüfen. Das ist auch die Antwort, die Paulus gibt. Und zwar prüfen nicht an einem Formalismus, sondern prüfen am Zentrum des biblischen Wortes, prüfen am Evangelium, prüfen über der aufgeschlagenen Bibel. Und da kann es durchaus auch mal sein, dass wir eine Korrektur brauchen. Und wir sagen, nein, das kann man eigentlich so nicht tun, wie wir es denken. Aber es kann auch umgekehrt sein, dass wir vergewissert werden. Und das, was wir da in dieser besonderen Erfahrung an Glaubenserfahrung gemacht haben, dass es unterstützt wird durch das Wort Gottes. Also meine Antwort lautet, Bibel aufschlagen und prüfen.
Ja, danke schön für Ihre Fragen, Herr Berger. Nun darf ich Frau Spiesberger aus Mannheim begrüßen. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Zuerst gleich herzlichen Dank für den Vortrag und auch für dieses Gespräch. Ich möchte sagen, es ist schon nicht leicht, manchmal die inneren Stimmen zu unterscheiden. Aber ich habe Folgendes immer wieder ausprobiert und das geht auch eigentlich immer. Ich sage dann zu Gott, jeder gute Vater und jede gute Mutter lässt ihr Kind sicher mal ein Stück weit laufen, weil es ja selbstständig werden muss und auch werden soll. Aber wenn der Vater sieht, dass es nun ganz verkehrt läuft oder ganz entgegengesetzt, wenn er aber zugleich weiß, dass das Kind eigentlich nichts anderes möchte, als seinen Willen zu erfüllen, dann holt er das Kind zurück. Und von diesem großen Vertrauen lebe ich und sage mir auch, wenn ich selber eine falsche Entscheidung treffen würde, wenn es so ist, dass ich wirklich Gottes Willen tun will, dann lässt er es auch geschehen. Vielleicht manchmal nach einem Irrweg, aber doch.
Ja.
Das war mein Beitrag.
Frau Spiesberger, ich danke Ihnen. Das kann ich gut nachvollziehen. Und das zeugt, was Sie sagen, von einem großen Vertrauen, dass Sie glauben, dass es Gott gut mit Ihnen meint.
Ja.
Und dass er uns nicht hinterherrennt in dem Sinne, dass er uns nachstellt, aber dass er liebend hinter uns hergeht und, ich sag mal, die Scherben aufsammelt, die wir hinterlassen,
ja,
und uns nicht im Unglück hängen lässt. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie dieses Vertrauen auch weiterhin haben, dass es Gott mit Ihnen gut meint. Und wir sollten das auch anderen Menschen sagen und für andere Menschen mitglauben, dass Gott, auch wenn jemand einen schweren Lebensweg geht oder sogar einen schwierigen Lebensweg geht, dass wir Gott bitten, dass er seine bewahrende und schützende Hand über ihm hält und ihn zur Umkehr ruft oder ihn zur Einsicht bringt und so wie es Gott möchte, den Weg zu einem guten Weg werden lässt.
Herzlichen Dank.
Ja. Auf Wiederhören, Frau Spiesberger. Schöne Grüße nach Mannheim. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Lebenshilfe zum Buß- und Bettag. Auf Gott hören, aber wie? Welche Frage ja sehr stark im Mittelpunkt auch immer wieder angeklungen ist, ist die Frage, ja, wie kann ich die innere Stimmen, die es nicht gut mit mir meinen, und tatsächlich dann Gottes Stimme unterscheiden?
Eine Patentantwort gibt es nicht. Alle Technik, die uns angeblich die Frage beantwortet, ist meines Erachtens ein Irrweg. Im vorsichtigen Hören, im Fragen, im Reden, im Gespräch, das Gespräch unseres Herzens mit Gott im Gebet, das Gespräch mit anderen Christen und in dem großen Vertrauen, dass Gott alles, was für unser Leben wichtig ist, wirklich alles, uns in der Bibel gegeben hat. Und die Bibel hat ein Zentrum, das ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus. Und von ihm her wollen wir unser Leben gestalten und ihm gehorchen, wie vorhin die eine Hörerin sagte, aber vor allen Dingen ihm vertrauen, weil er der Knecht Gottes ist, der für uns gehandelt hat und der für uns gehört hat, der für uns gelitten hat und der uns gerecht spricht. Und dann, wenn wir Fehler machen, dass er derjenige ist, der zu dem wir zurückkehren können, der uns vergibt und uns ein gutes Wort sagt.
Und Sie haben auch immer wieder dazu eingeladen, dass man sich anderen Mitmenschen anschließt, dass man teilt, seine Eindrücke teilt, was einem im Leben bewegt und auch Gottesdienste besucht. Und es gibt heute Abend zahlreiche Gottesdienste in evangelischen Kirchen zum Buß- und Bettag, auch zum Teil eher katholischen Gebieten ökumenisch gestaltete Gottesdienste. Ja, Ihnen, Pfarrer Weber, Sie sind ein evangelischer Mitchrist, wünsche ich noch einen guten Tag, heute Abend auch einen gesegneten Gottesdienst und alles Gute auch für Sie und Ihre Evangeliumsschule, das Johanneum. Herzliche Grüße nach Wuppertal. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Frau Böhler.
Ja, Sie werden im nächsten Jahr ja wieder unser Gast sein, nämlich spätestens am Buß- und Bettag. Das ist dann der 19.11.2008, so Gott will. Haben Sie Fragen zur Evangelistenschule Johanneum, dessen Direktor mein heutiger Gast, der evangelische Pfarrer Burkhard Weber ist, dann rufen Sie den Hörerservice an. 0700 7525 7525, das ist die Nummer meiner Kollegin vom Hörerservice. Dort beantwortet man Ihnen gerne alle Fragen rund um Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich darf mich für heute ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Haben Sie noch einen guten Tag.